Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 43. Folge. Auf dieser 43. Folge kann ich darf begrüßen den Franz Immer. Der Franz Immer ist Facharzt für Herzchirurgie und Direktor von Swiss Transplant. Los geht's an dieser Stelle mit einer herzlichen Folge über alle möglichen Organe. Viel Vergnügen mit dem Franz Immer.
Ja, Herr Immer, herzlich willkommen auf dem Podcast Tête-à-Tête. Schön, nehmt ihr euch Zeit. Wir haben uns ja kennengelernt in den Abstimmungen zum neuen Transplantationsgesetz. Jetzt ist es durch, ist angenommen worden. Was ist jetzt im Tun?
Ja, zuerst mal natürlich eine grosse Erleichterung, dass wir immerhin so eine hohe Zustimmung gefunden haben im Volk, eine Dankbarkeit auch für die Leute auf der Warteliste. Es gibt, glaube ich, zwei Baustellen. Die eine Baustelle ist beim Bundesamt für Gesundheitswesen, wo natürlich jetzt viele Aufträge hat. Einerseits muss das nationale Register kommen. Das ist sehr, sehr eine aufwendige Arbeit, die das Bundesamt muss liefern. Und das andere sind natürlich die ganzen Verordnungstexte, die es jetzt noch braucht zu diesem Transplantationsgesetz. Auf unserer Stufe sind wir so ein bisschen praktischer unterwegs. Das heisst, Schulungen, Unterlagen anpassen. Die Leute müssen geschult werden, was das in der Praxis würde ändern. Wie wollen wir es ändern? Auch dort ganz wichtige Fragen, dass eben die Information vermittelt wird und dass der Entscheid vom Verstorbenen nicht mehr herausgefunden oder eruiert wird. Und da sind wir schon im Moment auch gefordert. Plus, dass wir uns natürlich auch vorbereiten auf den Anstieg von der Spenderzahlen, wo wir eigentlich uns erhoffen oder vermuten, aufgrund von dieser Gesetzesänderung. Das wird allerdings noch einige Jahre dauern, bis man das effektiv sieht.
Mhm. Das wegen der Spenderzahlen ist ja sehr umstritten ja im Abstimmungskampf, weil man, glaube ich, keine genauen Daten wirklich hat, ob das wird zunehmen, ob das Einfluss hat, ob es keinen Einfluss hat. Mit was rechnet ihr da?
Ja, wir sind da ein bisschen handgebunden gewesen. Wir wissen Zahlen natürlich aus Ländern, die es eingeführt haben. Das ist 3-5%. Wales, England, das sind die Länder, die schon gewechselt haben. Ich durfte eine Arbeit anschauen, die aber noch nicht offiziell war, von Holland, die ja auch gerade gewechselt hat. Jetzt sind es effektiv 7% Anstieg jedes Jahr. Das ist beträchtlich. Und von dem her rechnen wir natürlich schon damit, dass die Schweiz sich irgendwo zwischendrin wird bewegen. Vielleicht 5%, 7% weniger Ablehnung. Und das bedeutet natürlich jedes Jahr 20 bis 30 Spender mehr, sodass wir vielleicht von aktuell 160 Spender mittelfristig auf 300 Spender könnten landen.
Ja. Jetzt von meine nächste Überlegung war, von wie vielen Spendern reden wir. Haben gesagt, 160 pro Jahr. Das sind eigentlich nicht wahnsinnig viele Transplantationen in der Schweiz.
Das ist richtig. Die Organspende ist sehr ein seltenes Ereignis. Ja. Es gibt nicht viele Patienten, die alle Kriterien erfüllen, dass überhaupt die Frage von einer Organspende kommt. Oder die müssten schon mal auf einer Intensivstation sein und dort sterben. Das ist nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung überhaupt so, dass der Tod eintritt. Also in dem Sinn reden wir von sehr kleinen Menge möglicher Spender jedes Jahr.
Ja, das ist rein gar nicht möglich. Also jemand, der daheim stirbt, der Tod festgestellt wird und dann eine Transplantation kann dann nicht mehr stattfinden.
Nein, das ist so. Alle unsere Spender sind im Spital auf der Intensivstation. Wenn sie hirntot sind, brauchen sie die gesamte Intensivmedizin. Sie müssen beatmet sein, Medikamente haben. Wenn man auf der Intensivstation die Behandlung abbricht, sind sie ODR. Sie müssen stabil sein vom Kreislauf. Das heisst, wenn sie daheim im Bett sterben, ist die Organspende kein Thema.
Ja. Gäbe es irgendwelche Möglichkeiten, dass man das möglich machen kann, oder ist es schon mal kategorisch ausgeschlossen?
Ja, das Problem ist natürlich, wenn der unbeobachtet sterben, dann ist es so, dass kein Blut mehr fließt, kein Sauerstoff mehr in die Organe kommt. Das bedeutet, die Organe gehen kaputt und darum kann man sie auch nicht mehr nehmen und transplantieren. Es gibt aber auch Länder, wo zum Beispiel, wenn man irgendwo draussen Herzstillstand macht, dass man reanimiert und wenn man sieht, dass die Reanimation erfolglos ist, dass man mit der Reanimation weiterfährt, bis man im Spital ist und er dort den Körper tut für eine Organentnahme vorbereiten. Das sind so Techniken, die man höchstens im Moment in der Westschweiz anschaut, wo man in der deutschen Schweiz noch gar nicht so weit wäre. Aber die Organe müssen, wenn immer möglich, längstens noch durchblutet und Sauerstoff haben, damit sie überhaupt für eine Spende in Frage kommen.
Ja. Wie unterscheidet sich dort zum Beispiel der ganze Prozess im Vergleich zu anderen Ländern, wie zu Amerika, zu Deutschland, wo ja ein Land ist, das vergleichbar ist mit der Schweiz, zu den nordischen Ländern, wo ja generell bei allem immer gerne ein Vergleich herbeizogen werden. Ich nehme mal, Regulatorien sind sicher in der Schweiz relativ streng im Vergleich zu anderen Ländern. Aber gibt es irgendwelche markanten Unterschiede? Oder?
Ja, ich glaube, die europäischen Länder sind alle relativ nah. Und wie ihr sagt, die Regulatoren sind in der Schweiz sicher so kontrolliert, dass das genau nach der Verordnung und dem Gesetz geht. Wir sind sicher sehr nah an den Franzosen, muss ich sagen, von den Prozessen her, von den Strukturen her. Deutschland ist sehr ein spezielles Land, weil es eine Spenderform hat, die wir in der Schweiz haben, in Frankreich und in Italien haben, die Deutschland zum Beispiel nicht hat. Aber sonst muss man so sagen, dass der Standard und der typische Spender in Mittel- und Westeuropa über die Grenze hinweg immer so ein bisschen gleich ist vom Typ her. Wenn ihr dann nach Amerika geht, ist das ganz anders. Bei uns ist der Spender im Schnitt 58, 60% sind Männer. In den USA ist das Durchschnittsalter um die 40, sogar noch tiefer. Und der Grund ist ganz einfach der, dass es in den USA sehr viele Drogentote hat, die letztendlich Spender werden. Etwas, was wir hier im westlichen Teil von Europa fast nicht sehen.
Und dann zum ganz grundsätzlichen Ablauf, wie eben vorher hat er gesagt, er muss auf einer Intensivstation sterben, jetzt bei einem Drogentoten in Amerika. Ich weiß nicht, ist das dort der Fall, dass die auf der Intensivstation nicht anders steht?
Das ist nicht anders. Oder? Grundsätzlich machen die unter dem Heroin machen die Atemstillstand, unterkühlen dann und erfinden sie dann, und dann haben sie eine Sauerstoffschädigung vom Hirn und werden so dann eigentlich Spender. Oder? Das sind eigentlich junge, gesunde Menschen bis auf den Drogenkonsum, wo man eigentlich so findet. Und in der Schweiz muss man sagen, mit einem guten Sanitätssystem haben wir das eigentlich praktisch nie als Spender in unserem Kollektiv.
Ja. Vielleicht dort auch, wenn man sich jetzt überlegt, irgendwie einen Drogentoten, denkt man doch, das ist eigentlich nicht ein Spender. Wie kann das sein? Und dann, welche Bedingungen, also irgendwie die Lunge von einem Raucher ist, irgendwie denkt man so, nein.
Ja.
Welche Bedingungen ist das geknüpft?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, man kommt je mehr davon weg, dass es Ausschlussgründe gibt für einen Spender. Und euch geht es gleich wie für einen anderen. Jesus Gott, das kann man von einem Drogentoten brauchen oder kann man eine Lunge von einem Raucher brauchen, ein Leber von einem Alkoholiker. Und da ist die Medizin sehr weit vorgeschritten. Grundsätzlich bei den Drogentoten hat man natürlich Sorgen wegen Infektionen. HIV, Hepatitis, solche Sachen, die man natürlich ausschliessen muss. Aber auch eine Lunge von einem Raucher, wenn die gut funktioniert, oder ein Leber von einem Alkoholiker, wenn die gut funktioniert, kann man natürlich letztendlich transplantieren.
Ja. Ja, also nicht, dass es irgendwie wäre erschrocken gewesen oder so, oder er denkt, nein, es geht auf keinen Fall, aber einfach, ja, es macht ja grundsätzlich Sinn, dass wenn jemand irgendwie eine Lunge hat, die nicht mehr funktioniert, oder ich weiss gar nicht, welche Organe werden auch alle transplantiert?
Das sind 7 Organe, die können im Brustraum Herz und Lunge, im Bauchraum hat er die Leber, die 2 Nieren, Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren, oder den Dünndarm, den er transplantieren kann. Das sind die 7 Organe, die man zuteilen kann. Und dann könnt ihr die Leber noch teilen, ihr könnt den kleinen linken Teil der Leber einem Kind geben, bis 25 Kilo, ihr könnt die Lunge noch teilen, das macht man in der Schweiz fast nicht. Grundsätzlich könntet ihr im Idealfall von einem Spender 9 Empfänger transplantieren.
Ja, wenn man es noch
aufteilt. Wenn man es komplett würde alles aufteilen, also Lunge und Leber noch.
Aber das ist auch selten der Fall.
Ja, das ist eine Rarität, muss man effektiv sagen. Also.
Ja. Aber wäre ja eigentlich erstrebenswert, wenn man...
Das ist klar, also man versucht natürlich immer, die Organe bestmöglichst zuzuteilen. Man versucht natürlich auch dort, wo man teilen kann. Wie gesagt, bei der Leber ist das viel häufiger. Also wir haben sicher mehrere Spender in der Schweiz, wo ein Spender 8 empfangen kann. 9 ist effektiv die Rarität, dass man dann noch die Lunge teilen kann. Aber das Ziel ist natürlich, mit dieser Einwilligung zur Organspende und guten Organen so viele Menschen wie letztendlich möglich das lebensrettende Organ zuzuteilen und zu transplantieren.
Ja, wäre ja schön. Vielleicht um Prozent, ja nein, nicht prozentual, aber doch irgendwo jetzt wieder auf die Schweiz bezogen, die 160 Organe, die transplantiert werden, zu welchen Prozentsätzen so ungefähr? Also, ich meine, ihr seid Herzchirurg, wie viel Mal wird das Herz transplantiert? Was wird denn häufiger transplantiert?
Also von diesen 160, das sind 160 verstorbene Spender. Und von diesen 160 verstorbenen Spendern können wir im Schnitt etwa 3 Organe entnehmen und transplantieren. Also damit du
Okay, das sind jedes Mal schon mehrere, die...
Genau.
Das sind einfach rein gestorbene Spender, die
Genau, wo dann letztendlich etwa 500 werden, Transplantationen können durchführen können. Wenn ihr dort schaut, sind natürlich hauptsächlich Nierentransplantationen, weil ihr zwei habt, das bietet sich gerade an. Dann kommt die Leber, wo man sehr häufig kann transplantieren kann, bis zu einem Alter vom Spender. Bei Herz und Lunge hat man etwa über 40 Transplantationen pro Jahr pro Organ. Bauchspeicheldrüsen sind vielleicht 20 bis 30, Dünndarm ist eine Seltenheit. Ja. Aber das höchste Volumen sind sicher Nieren, gefolgt von der Leber.
Ja. Und ich persönlich, das ist wirklich auch ein Klischee, ich mir als Chirurg denke mir so, ist doch klar, aber für mich ist wirklich so, wie kann das gehen, man schon nur etwas also einen Menschen aufschneiden, dann das rausnehmen, beim anderen das muss man wegnehmen, das andere rein tun, fast so wie bei einem Baukasten, tun wir das ersetzen, dann zunähen. Dann funktioniert das wieder? Wie läuft das genau ab? Auf was achtet man da?
Ja, es klingt sehr setzkastenmässig, ja, das sagt ihr richtig. Also, man muss sicher schauen, dass die Blutgruppe stimmt, das ist sicher ein Punkt. Dann gibt es Organe, die Grösse und Gewicht muss stimmen. Oder ich könnte nicht einem zweijährigen Kind das Herz von einem Erwachsenen tun. Also, das sind auch Sachen, die ihr müsst schauen.
Kann man das testen?
Also Blutgruppen könnt ihr natürlich testen, aber bei der Grösse haben wir natürlich die Angabe aus den Untersuchungen. Wir haben das Gewicht, oder? Ein Herz von einer 45 Kilo schweren Frau würde mir nicht länger für das aus dem Büro rauszulaufen. Ja. Nicht, weil ich so ein Fetzen bin, einfach weil es nicht länger für meine 45 Kilo.
Sagen,
und umgekehrt ging das eben auch nicht. Und das sind so Kriterien, die beim Entscheid sicher massgebend sind, passt schon mal bezüglich Grösse und Leistung. Und dann ist es natürlich schon so, das Organ wird einfach von der Durchblutung abgelöst, eigentlich, dass es nicht mehr geblutet ist. Dann wird es gekühlt, also wie bei einem Lawinenopfer oder wenn man in eine Gletscherspalte reingeht, macht man sich dort genau das Gleiche zu nutzen. Man tut die Organe auf 2, 3, 4 Grad abkühlen. Damit brauchen sie viel weniger Energie. Und durch das könnt ihr sie eigentlich unterwegs transportieren vom Spender zum Empfänger. Beim Herz hat er 4 Stunden Zeit, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse 8 Stunden, Nieren 24 Stunden. Und spätestens dann müssten die Organe wieder drin sein, bekommen dann wieder Blut und Sauerstoff vom Empfänger und dann für die Zellen wieder anfangen funktionieren. Also es ist wirklich das Spenderorgan, das Empfängerorgan rausnehmen und dann das Spenderorgan beim Empfänger wieder reinnehmen.
Sie sind zwei so komplett separierte Schritte eigentlich?
Das sind meistens zwei Teams. Also ein Team entnimmt, während der Empfänger durch ein anderes Team schon vorbereitet wird. Ich habe etwa 50 Herztransplantationen gemacht. Dann seid ihr dort, wenn ihr nach St. Gallen geht zum Beispiel, dann wisst ihr, wenn ihr vor der Plattform losfliegt, seid ihr 34 Minuten später auf der Inselplattform, 5 Minuten später im Ops und dann kommt ihr mit dem Herz. Und das Team ist eigentlich schon bereit. Der Patient ist an der Herz-Lungen-Maschine, also das Herz ist schon draußen. Und dann tut man das Herz kurz kontrollieren und dann tut es reinnehmen.
Also ist es nicht so, dass jetzt der ist zuständig für den Export und Drang, für den Import quasi, das ist wirklich getrennt. Also ein Team gibt es, oder ein Chirurg zum Beispiel, tut wirklich einfach nur das Herz ausoperieren und ein anderer Chirurg tut es wieder reoperieren. Sind das wie vom Prozess her zwei ganz unterschiedliche Sachen oder ist das schon relativ ähnlich?
Nein, das ist ein bisschen auf die Arbeitszeitregulation noch zurückzuführen. Oder? Dass ihr natürlich näher nach der, wenn ihr das Herz geholt und noch wieder zurückkommt, ist eure Arbeitszeit abgelaufen. Früher war das gang und gäbe, da hat der Chef geholt und dann ist mit diesem Organ gekommen und dann hat man den, seinen Empfänger vorbereitet und dann hat der Chef da so reingenäht, was natürlich eine sehr eine aufwendige Operation ist, nicht eine schwierige, aber sehr eine aufwendige Operation ist und dann natürlich meistens der im Dienst, der am meisten Erfahrung hatte, den ganzen Prozess abdeckt und der Oberarzt hat einfach den Empfänger vorbereitet. Gibt es noch heute, wenn schwierige Eingriffe sind, dass man einfach den Erfahrensten schickt und dann den Erfahrensten wieder transplantiert. Aber grundsätzlich hat man das jetzt ein bisschen geändert, dass eigentlich der, der schon länger unterwegs ist, der kann liegen und der andere operieren.
Ja, weil ich habe mir das schon so ein bisschen vorgestellt, so fast wie eine James-Bond-Aktion, wird er rausgenommen, dann muss man richtig pressieren und es wieder rein tun. Aber es ist einfach mittlerweile nicht mehr so direkt. Es war jetzt mit dem Helikopter fast so geschildert, aber...
Also es ist, gerade beim Herz oder mit diesen 4 Stunden ist es schon... James Bond ist jetzt gerade ein bisschen sehr heroisch, also ich denke nicht, dass es heroisch ist, aber die sind natürlich... Erstens wartet er sehr lange, es ist immer eine Nacht am Wochenende. Dann hat er eine Ambulanz oder ein Einsatzfahrzeug von der Feuerwehr, der hat Blaulicht. Früher hat man Via Segura nicht gehabt, da war man mit 190, 200 unterwegs. Kommt da im Morgenverkehr in Bern, Helikopter, Gewitter. Es hat viele Erlebnisse auf dem Transport und viele gefährliche Momente, wo man schon im Auge hat. Wo man aber am Ende des Tages muss sagen, Holz am Blängen, bis jetzt ist noch nichts Gravierendes passiert, aber man geht ans Limit, eigentlich, um die Zeiten einzuhalten. Gerade wenn er aus dem Ausland ein Organ holt, hat er eine Polizeieskorte zum Jet. Vom Jet nach auf den Flughafen, dann seid ihr in Belp, hat er einen Helikopter für Belp nach Bern zu fliegen. Solche Sachen, die man wirklich schon ein bisschen James Bond-mässig, aber nicht,
also so, ja.
Nicht im Sinne im Auftrag von Moneypenny, sondern einfach um Leben zu retten und in diesen Zeiten innen zu sein.
Ja, aber das ist eben die Zeit, wo es gekühlt wird und nicht so, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Da liegt der Endpatient, da der andere, die sind beieinander, man nimmt es dort raus und tut es dort rein.
Der tut transportieren.
Es können zwei verschiedene Teams oder Seas meistens.
Genau.
Ja. Und die sind eben für einen Teil vom Rausnehmen.
Ja.
Und das wird in dem Fall auch unterschieden.
Also, man macht beides. Es ist je nachdem, wie der Dienst hat. Oder?
Wir sind
der Dienst. Wir machen das eigentlich in Routine und dann tut man sich kurz zusammen besprechen, wer holt das Herz, wer fährt an, wer tut rein. Also, es sind eigentlich zwei ausgebildete Herzchirurgen. Einfach, die brauchen zwei Teams.
Ja.
Das ist richtig.
Und
aber teilen tut man es eigentlich auf der Chirurgie nicht mehr. Oder? Was man ganz klar tut, teilen, ist zu reden mit den Angehörigen, die Einwilligung. Das ist ganz ein anderes Team, das bin ich nie. Weil ich bin letztendlich der, der für den Empfänger kommt und dort habe ich Interessenskonflikte und darum sehe ich auch die Familie nie.
Ja.
Also, ich glaube, keine Spenderfamilie jemals gesehen, die ich so gerne geholt.
Ja.
Das wird ganz klar getrennt.
Ja, weil das, also ist mir das ja extrem schwierig vor, zum einen, wo man sich dann recht macht und zum anderen sollte man pressieren.
Das und dann ist einfach der Interessenskonflikt, den man draussen haben will, oder okay, als Punkt, wer bekommt das Organ? Es ist die Anonymität im Spendenprozess, also Spender und Empfänger sollten sich nicht kennen. In heutiger Zeit von Social Media ist das gar nicht immer so einfach. Und darum tut man sich so sehr stark darauf achten, dass man, eben ich sehe den Spender immer erst in der Operation, wenn schon alles vorbereitet ist und hast eigentlich keinen Kontakt zu der Familie vom Spender.
Mhm. Und mit dem Organ mitgehen, eben die Spender, das kann teilweise wieder vor der Tat sein, es kann aus dem Ausland kommen, es kann ein Schweizer Organ sein, das ins Ausland geht. Man weiß ja nicht, der stirbt dann dort und das wird man können entnehmen, sondern es erfahrt man eigentlich relativ nicht zufällig. Teilweise ist es sicher, nehme ich mal an, ich werde es können sagen, vielleicht auch planbar halbwegs. Kann ich nicht sagen, ob das möglich ist, wenn man weiss, der wird sterben, der wird wollen können, dürfen, müssen, was auch immer spenden. Und dort wird man das Organ brauchen zu dieser Zeit. Aber es ist ja dann schon so, ja, dann muss er dann dort sein und dann muss er dort her. Wer geht eben zum Beispiel mit diesem Organ mit?
Also planbar ist die Organspende eigentlich nie. Das ist für uns ein bisschen die Herausforderung. Man kann manchmal eine Woche nichts haben und dann seid ihr in der nächsten Woche am Anschlag. Mitgehen tut eigentlich immer das Team, das das Organ transplantiert, geht so entnehmen. Oder ich habe vorher das Ausland angesprochen. Das ist effektiv so, wenn man im Land vom Spender ein gutes Organ hat, aber keinen passenden Empfänger, dann tut man es über Grenzen Partnerorganisationen anbieten. Und dann kann es eben gut sein, gerade zum Beispiel bei Kinderorganen, dass wir in der Schweiz kein Kind haben, das auf das Herz passen würde, dass dann die Franzosen oder die Engländer kommen und das Organ entnehmen für ein Kind im jeweiligen Land.
Ja, okay. Wie, vielleicht noch einmal eine Frage, wie das passt, ob der Spender und der, was mit dem Vater, Empfänger zueinander, miteinander kompatibel sind. Wenn es nicht passt, merkt man das, und zwar relativ klein im Jahr.
Also der Umstand, dass wenn ihr entscheidet, dass es passt, dann passt das, muss ich sagen, in 99,99%.
Okay,
ich habe das jetzt weniger erlebt, aber es gibt schon Situationen, wo ich mich zurückerinnere, Inseln, die Herzen sind meistens sehr schwer krank, also sie werden riesig gross. Und er sagt jetzt, für euch nimmt man ein Herz in eurer Grösse, in eurem Gewicht, und dann kommt ein gesundes Herz. Und dann hat es auch schon Situationen gegeben, dass halt einfach der Herzbeutel sehr gross war, weil das kranke Herz drin war. Und dann tut er eigentlich ein normales Herz rein. Und das ist sehr klein, aber das ist nicht das Problem, weil das Herz mal ja bezüglich Gewicht und Grösse mal das die Leistung bringen.
Ja.
Aber es ist immer wieder eine Güterabwägung, passt das? Eine Risikoabwägung, welches Risiko will ich eingehen? gehe ich das Risiko ein beim Organ, das angeboten wird, weil ich weiss, meinem Empfänger geht es schlecht oder geht es meinem Empfänger so gut, dass ich sage, nein, ich warte auf ein Besseres, weil das Risiko ist mir jetzt nicht, ist mir zu gross. Es ist immer eine sehr klare Cut-off-Kurve, wo man sagt, das Sterberisiko ist etwa so, wenn ich transplantiere und wenn ich nicht transplantiere, ist es so, dass man dann dort die Balance sucht und dementsprechend auch entscheidet,
ja, das ich mache es. Vorher habe ich gesagt, die Transplantation an und für sich sei nicht schwierig. Was ist denn im Vergleich eine schwierige Operation?
Also, das sind natürlich auch ausgebildete Fachärzte, ja, und der Eingriff für sich selber ist sicher nicht der komplexeste Eingriff in diesem Spezialgebiet. Was sicher sehr schwierig ist, ist, wenn ihr voroperiert seid, wenn ihr Tumor, Krebschirurgie müsst machen, wenn alles verwachsen ist. Da gibt es sicherlich Strukturen, die schwieriger oder aufwendiger sind zum Operieren, rein technisch, oder dass ihr nichts verletzt, was ihr nicht solltet.
Ja. Und ihr seid jetzt immer spezialisiert auf wirklich Transplantation vom Herz?
Ich habe einfach Herzchirurgie gemacht und dort war Transplantation ganz ein kleiner Teil, weil das Inselspital macht 1450 Herzoperationen jedes Jahr und davon sind 12, 15 Herztransplantationen im besten Fall. Und der Rest sind Bypass-Operationen oder Herzklappen oder Schlagadern oder ersetzen. Also Transplantationschirurgie allgemein in den Schweizer Spitälern ist immer an einem sehr kleinen Teil in der Routine
angehängt. 90%,
ja.
Ja, weil das normal, das ist schon wieder ein Klischee eigentlich, das Normalbürger denkt man sich irgendwie so, Operation am Herz, das Herz ist so das, was der ganz so wie ja, die Achillessehne ist zwar nicht die Achillessehne, aber vom Körper, wo alles damit zusammenhängt, dank dem lebt man, überlebt man, wie auch immer. Aber ich glaube, rein medizinisch ist es ja nicht ganz so, es gibt auch andere Sachen, die relativ zentral sind. Aber darum spannend, was ihr sagt. Was habt ihr denn sonst alles vor allem auch für Operationen gemacht? Jetzt nicht nur Transplantation, auch Krebs am Herz gibt es, das weiß ich gar
ganz,
nicht.
Ganz, ganz selten. Das Herz ist ein Organ, das wenig selten von Krebs befallen ist. Die machen natürlich auch eine ganze Ausbildung, das heisst Interlackenchirurgie mit so ein bisschen Knochenschlosserei oder ein bisschen Bauchingriff. Aber sonst ist es eigentlich relativ rasch bei mir in den Brustraum reingegangen, Lungen, Herznerven vor allem. Und dann durfte ich in Biel noch ein gutes Jahr Kinderchirurgie machen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie halt so kinderchirurgische Eingriffe, sage jetzt Blinddarm und solche Sachen. Der Vorteil jetzt bei meiner Zeit war effektiv, dass ich sehr rasch auf die Herzchirurgie gehen konnte. Früher war es so, dass ich zuerst Allgemeinchirurg werden musste, also die ganzen Bauchingriffe müssen können und das alles gemacht habe, bevor ich dann die Zusatzspezialisierung musste machen. Ich konnte direkt eigentlich mit der Basisausbildung Chirurgie ins Herz einsteigen. Das hat meine volle Faszination und Begeisterung gefunden.
Mhm. Aus welchem Grund?
Ja, es ist das Herz, das ist sehr persönlich. Ich finde, das Herz ist ein wunderschönes Organ. Es bewegt sich, es ist eine Drucksaugpumpe, was natürlich auch mechanisch interessant ist. Ja. Wie kann man es behandeln, wie kann man es optimieren? Man kann es abstellen, man kann es wieder anlassen. Ja, als ich das das erste Mal gesehen habe, ist das für mich eine Faszination pur gesehen. Es sieht schön aus, es schmeckt nicht. Es ist wirklich ein Organ, das noch heute mich fasziniert, obwohl ich jetzt für alle Organe mitverantwortlich bin hier im Büro. Aber das Herz hat bei mir so eine Symbolik, aber auch medizinisch so einen Reiz, wo mich sehr schnell gefangen hat.
Ja, es ist eigentlich so der Moment, wo sich auch jeder Mensch wünscht, dass er das bei einem Thema erlebt,
genau,
und seine Passion findet.
Also ich habe zuerst gemeint, ich werde Orthopäde oder ich werde Sportmediziner, wie man sich das mal vorgestellt hat. Und dann bin ich dann mal ein bisschen Orthopädie-Ops gegangen. Ich muss sagen, das geht nicht für mich.
Das ist nicht.
Ich habe Hochachtung vor der Orthopäde oder auch Bauchchirurg. Das sind ganz andere Mentalitäten, die natürlich mit ihren speziellen Fähigkeiten und ihren Interessen auf ihrem Gebiet sehr viel bringen. Du sagst richtig, es ist gut, wenn sich der eine für das eine und der andere für das andere fasziniert. Der Herzchirurg hat so ein bisschen die Übernahme von einem dressierten Affe, weil man natürlich immer das Gleiche macht. Ja. Oder man macht einen Bypass oder Klappen. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, manchmal ist es ein bisschen einfacher. Heute mache ich gar nichts mehr, heute bin ich effektiv nur noch im Büro. Aber es war eine Faszination, das zu lernen und das Herz in die Hand nehmen und abstellen und wieder anlassen.
Vielleicht gleich nochmal, um ein bisschen auf den Prozess zu sprechen kommen. Ich meine, ihr seid dann irgendwie an einem Ort, dann werdet ihr angerufen, ihr seid wahrscheinlich nicht immer, vielleicht habt ihr auch bei Pickendienst, dann werdet ihr angerufen, heisst, ihr immer, brauchen wir im Spital Zollikofen, oder wo, ich weiß gar nicht, ob es Zollikofen-Spital ist, das ist ja gleich. Und dann werden ihr da abgeholt, oder wie sieht das aus?
Hey, Einsatzgebiet ist eigentlich immer das Spital, also wir hatten jetzt hier in Insel die Auflage, dass man innerhalb 30 Minuten im Spital sein muss. Und dann war es halt so, sagen wir es mal zu dieser Zeit, dass man halt einfach die Leute aus dem Freien geholt hat. Also ich bin x-mal aus dem Theater raus, bin ich da Einladungen gewesen, bin irgendwie eine Nacht unterwegs gewesen, irgendwo. Es hat sehr viel, es braucht sehr viel persönliches Engagement und ein Toleranzumfeld, weil es ist belastend. Und das ist auch der Grund, dass die Rekrutierung jetzt von jungen Kolleginnen und Kollegen nicht so einfach ist, weil eben, ihr wisst, es hat einen Spender, die akzeptieren vielleicht das Herz am Morgen um 10 Uhr, aber dann geht es noch weiter bis Leber und Lungen und so, akzeptiert es morgen um 2 Uhr, dann kann man nicht in die Obst und die sind immer noch wach. Und das ist so ein bisschen eine Thematik, die halt sehr anspruchsvoll ist, die Leute heute noch zu motivieren, das auch noch zu machen. Also mit dem Anstieg der Spenderzahlen wird sicher auch die Spitäler eine Herausforderung kommen, die qualifizierten Leute auch morgen zu haben, die das Mehrvolumen, das wir uns wünschen, letztendlich auch können, professionell mit dem höheren Standard umsetzen und abdecken.
Ja. Und vermisst ihr das manchmal jetzt im Büro?
Ja, ich bin nicht ein Vollblutchirurg. Manchmal schon, ihr merkt vielleicht, wenn ihr mich zum Herz fragt, wie es gerade fängt an, an die Augen glänzen und so. Ich bin kein Vollblutchirurg. Ich durfte 1000 Operationen selber dürfen machen. Ich bin wirklich sehr, sehr gefördert worden. Es ist immer ein bisschen das Gleiche. Von dem her vermisse ich mehr den Patientenkontakt. Operieren an und für sich nicht, aber so manchmal sollte ich im Leben Optionen haben, habe ich meine Praxisbewilligung und überlege mir das manchmal auch noch, ob vielleicht der Praxis mal noch eine Option ist. Ja, ich würde heute wieder Medizin studieren und nicht für die Arbeit im Büro, sondern eigentlich für den Einsatz an den Patienten. Das ist das, was mir jeden Tag...
Jetzt habt ihr so Podcast-Aufnahmen, die ihr könnt machen.
Genau, wo mein Team mitträgt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Leute das Commitment bringen und aufstehen und machen. In der Herzchirurgie habe ich immer gesagt, wenn alles gut gegangen ist, lasse ich, das sind mindestens 100 Leute gewesen, die in den letzten 24 Stunden für richtig an euch gemacht haben. Ich habe nur noch operiert. Wenn es gut geht, ist es ja gut. Wenn es schlecht geht, bin ich da auch. Und hier würde ich sagen, in den ersten 24 Stunden sind es 1000 Leute. Und das ist natürlich eine riesige Logistik, die ineinander muss greifen muss, damit letztendlich das Organ kommt und im Idealfall der Patient haben kann und eine gute Lebensqualität hat.
Ja, das ist eben, dass es nicht gut kommt. Also für mich ist es noch naheliegend, aber wie oft passiert das?
Ja, wir haben Organe, die schon im Operationssaal nicht funktionieren. Das ist etwas weniger als 1%. Das ist eine brandgefährliche Situation. Oder zum Teil mit neuen Technologien noch wie heute überbrücken, Kunstherz oder solche Sachen. Und dann darf man halt nicht vergessen, dass wir sehr viele sehr schwer kranke Patienten operieren. Das heisst, die ersten 3 bis 6 Monate ist für viele Patienten sehr eine schwierige Zeit. Bis die Medikamente eingestellt sind, die Komplikationen im Griff sind, sie sind ausgemergelt, abgemagert, man muss sie wieder den Ernährungszustand verbessern. Und dort haben wir auch letztendlich die Toten, dort haben wir die schweren Verläufe, die einfach trotz der Transplantation, trotz dem Organ, trotz technisch vielleicht einer tadellosen Operation, die den Patienten nicht heimbringen. Und das ist natürlich, ja, das ist vielleicht eher mein Wunsch an die steigenden Spenderzahlen, dass man nicht mehr die Spitze vom Eisberg muss transplantieren, sondern vielleicht mal jemand, der noch ins Spital reinlaufen kann und nicht vor Intensivstationen wartet und dann in Obst kommt.
Es wäre schön, ja. Beim Thema Herz, eben, die Beschäftigung noch mit anderen Organen, aber gleich, das ist ja euch ein Lieblingsgebiet, es liegt noch am Herzen. Da gibt es ja vielleicht in Zukunft, finden wir mal Alternativen, also irgendwie Schweineherz, das man könnte, transplantieren oder künstlich hergestellte Herz. Und da bräuchte man, da hätte dann auch den ganzen Wahlkampf können sparen. Nein, aber denkt ihr das mal irgendwann in Zukunft oder in näherer Zukunft realistisch? Oder wo steht da die Forschung?
Ich glaube, die Schweineherz werden nicht kommen. Ja. Also da sieht man mir seit 30 Jahren, das kommt morgen in die Klinik und also das werde ich nicht mehr erleben. Was aber kommt beim Herz, sind die ganzen voll implantierbaren Kunstherzen. Ja. Das sind so kleine Pumpen, die man rein tut. Ganz eine wichtige Entwicklung, weil zum Beispiel, wenn ihr über 60 seid, auf der Herzwarteliste seid, habt ihr praktisch keine Chance mehr auf die Zuteilung des Organs. Also, wenn ihr heute mit 65 auf die Herzwarteliste kommt, seid ihr mit einer 40%igen Wahrscheinlichkeit, werdet ihr auf dieser Herzwarteliste sterben, weil man kein Organ findet. Und dort kommen natürlich Alternativen, die man einsetzen kann, so wie kleine Propeller, sage ich mal, so Rohr mit einem Turbine drinnen, wo dann eigentlich in die Schlagadern tun oder ins Herz hinein tun, wo dann der Fluss vom Herz unterstützt wird. Und ich denke, das ist sicher eine Zukunft, die jetzt schon in der Klinik Eingang gefunden hat. Ich bin 6 Jahre 60, wenn alles gut geht. Das heisst, ich glaube, wenn ich so eine Herzinsuffizienz entwickle, dann werde ich eher so ein Röhrchen in meine Schlagader bekommen. Und am Abend tue ich zuerst meine Zahnbürste aufladen mit Induktion und dann mein Pümpeli und dann am Morgen nehme ich es wieder weg und dann geht es wieder ab der Besen. Also da gibt es gute neue Technologien, die kommen beim Herz. Bei den anderen Organen sieht es ein bisschen schlechter aus. Das zeigt auch, dass die anderen Organe komplexer sind. Also das Herz ist sehr ein einfaches Organ, muss man wirklich sagen. Und dort sind die Alternativen schon ein bisschen weiter weg. Oder wenn ihr müsst Stoffe synthetisieren oder Bild oder Abfallprodukte ausscheiden, dann kann die Leber, an die Nieren, ist das sehr viel anspruchsvoller. Oder die Lunge muss Luft reinnehmen ins Blut. Also dort Alternativen finde ich anspruchsvoller.
Ja. Apropos eben die Leber und Nieren, die eben vom Alkoholrauchen, Lungenrauchen betroffen sind, wie sehr schadet man sich tatsächlich, wenn man raucht, wenn man Alkohol trinkt, sein eigenes Organ?
Ich glaube, das ist individuell sehr unterschiedlich. Oder? Die Leute, die das Leben lang rauchen und nie etwas machen. Oder die Leute, die wenig rauchen, die machen Komplikationen. Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Oder? Es gibt Leute, die viel trinken, die haben nie eine Leberzirrhose oder einen Leberkrebs. Oder? Darum ist es sehr unterschiedlich und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Mass findet, das man eigentlich gut verträgt. Und eine Raucherlunge kann sehr wohl sehr gut funktionieren. Ja. Trotzdem muss man sagen, ist gerade das Rauchen, wenn man es natürlich weglassen kann, nicht eine schlechte Sache. Weil es ist nicht nur die Lunge, es ist auch der Krebs. Es kommen viele Sachen dort rein, die es nach sich zieht. Also Rauchen würde jetzt nicht einmal sagen in einem normalen Mass, sondern das würde ich jetzt eher versuchen zu stoppen. Ich kann einfach reden, weil ich nicht rauche. Alkohol, glaube ich, in einem normalen Mass verträgt die Leber, die kann sich auch wieder regenerieren, die kann 200 werden, wenn man ein bisschen Sorge gibt. Und von dem her spricht er nichts dagegen.
Ja, einfach alles immer Konsum im Mass.
Ja, als Dünger kann ich meinen Grossvater nehmen, der fast 100 ist geworden. Oder der hat John Player Special geraucht, filterlos, immer wieder, er hat nie etwas von dem gehabt. Er hatte sicher sehr gerne ein Aperitif, ein Glas Wein, ein Schnaps, das hat Standard gehabt. Und der ist sicher weder an den Zigaretten noch am Alkohol gestorben. Oder? Und darum muss man sich ein bisschen relativieren. Der hat andere, die mit 35 einen schweren Herzinfarkt machen und ein halbes Päckchen Zigaretten rauchen seit 10 Jahren. Dann ist die Frage, gibt es noch andere Faktoren? Ich glaube, also das, was ich für mich immer mitnehme, das lernt man rasch in der Klinik, ich versuche eigentlich, jeden Tag zu genießen und versuchen, wenn ich aus dem Haus gehe, in Frieden aus dem Haus zu gehen und hoffe, dass ich in Frieden wieder heimkommen kann. Das ist so etwas, was ich häufig sehe im Spital, so unverrichtete Dinge oder Konflikte sind zusätzlich belastend, wenn man die dann mitnimmt in die Insel.
Ich denke, es ist etwas, was eben im Spital sehr stark gelehrt wird. Ja. Und da sieht man auch sicher auch einiges und ist sicher auch nicht ja, das, was man sich wünscht, wenn man das als Chirurg miterlebt, eben wie Sachen nicht gesagt wurden, die hätten soll gesagt werden. Und ja, es ja, geht ja so in die Richtung von bewusst leben, achtsam leben. Ja. Eure Arbeit ist bei Swiss Transplant, wie, vielleicht um sich die noch genauer können zu vorstellen, wie sieht die aus?
Ja, das ist sehr, sehr vielseitig, sehr spannend. Ich habe ein super Team hier, das mich sehr unterstützt. Spannend in dem Sinn, dass es viele Sachen hat. Es hat sehr viel Medizin. Ich habe zum Beispiel 24 Stunden, 7 Tage Dienst, 365 Tage im Jahr. Das heisst, ich bin rund um die Tour erreichbar. Ich sehe praktisch alle Spender, ich gebe praktisch alle Spender frei. Das ist sehr aufwendig, aber es ist natürlich auch medizinisch hochinteressant. Dann kommt der ganze politische Teil rein. das Vertragswesen, wir haben die ganze Transportlogistik, wo wir etwa 8 Millionen jedes Jahr ausgeben, die wir auch koordinieren, wo wir natürlich immer wieder müssen schauen, mit welchem Logistikpartner gibt es neue Anforderungen, wie können wir dort Einsparungen auch machen. Und von dem her wird es mir nie langweilig schönen, und das sieht eigentlich fast das ganze Team. Wenn man am Morgen kommt, weiss man eigentlich nicht, was durch den Tag durch passiert. Also jetzt gerade, wenn man im Koordinationssektor tätig ist, da könnt ihr eben nichts haben, oder die könnt den ganzen Tag ist schon am Morgen um 8 Uhr über den Haufen geworfen.
Ja, und eben, ich verstehe das richtig, ihr habt eigentlich einen Auftrag vom Bund.
Wir haben einen Auftrag vom Bund als sogenannte nationale Zuteilungsstelle. Das ist der ein wichtiger Auftrag in unserer Wahrnehmung, aber ist nicht unser wichtigster Auftrag. Unser wichtigster Auftrag kommt von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, in der wir der zuständig sind.
Entschuldigung, Sie nach ins Wort fallen, die kennt ja mittlerweile durch Corona, kennt die fast jeder wahrscheinlich.
Ja, genau, vor allem wäre also die Gesundheitsdirektionen. Und dort sind wir verantwortlich für die ganze Organ- und Gewebspende in der Schweiz. Also dort haben wir auch 160 Leute schweizweit, die für uns arbeiten in den Spitälern, die von uns ausgebildet wurden. Und das ist eigentlich der wichtigste Teil, die Erkennung, die Meldung von diesen Spendern, Betreuung der Angehörigen, Schulungsunterlagen. Dort sind wir vor allem aktiv hier von Bern aus.
Ja. Und ihr habt ja noch weitere Engagement als Präsident von FÖDUS, wenn ich das richtig ausspreche.
Ja.
Die regeln europäisch, glaube ich, Zuteilung von Organen.
FÖDUS ist eine Plattform, wo Organe, die im Land des Spenders eben keinen Empfänger finden, kann man es über die Plattform anbieten. Mhm. Das ist ein EU-Projekt, das für mehrere Millionen lanciert wurde und das fertig war, jetzt niemand braucht.
Ja.
Und die Schweiz arbeitet zusammen mit den South Lands of Transplantation, das ist Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, da sind wir wie ein Verband, wo wir uns immer wieder austauschen. Und wir haben eigentlich das Tool, das Instrument aufgenommen. Und ich bin seit 2,5 Jahren jetzt der Präsident, und es ist natürlich eine sehr wichtige Plattform, weil es kommen etwa 500 bis 600 Organe pro Jahr, werden eigentlich europaweit so angeboten an die Mitgliedstaaten. Die Hälfte davon sind Kinder.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass wir natürlich unsere Kinder zum Beispiel über die Quelle können transplantieren können. 4 von 5 Kinderherztransplantationen sind Organe aus dem Ausland. Wenn wir die nicht hätten, wären die Kinder einfach tot. Und darum engagiere ich mich dort auch sehr stark, engagieren, weil ich das ganz wichtig und wesentlich finde, für die Schweiz, gerade als kleines Land, dort eine zentrale Rolle zu spielen.
Mhm.
Sowohl geografisch wie auch bezüglich Einsatz. Wir sind eines der Länder, die mit von den meisten Organen auf diesen Plattformen anbieten. Die auch sehr rege nutzen, also in dem Sinne sind wir auch sehr aktiv. In
ja, wir sind ja wortwörtlich im Herzen von Europa.
Genau, du meinst es, das macht es auch spannend, und ist natürlich dort auch, dort sind natürlich andere Überlegungen, und manchmal hat es gibt nicht alle Länder die Möglichkeit, Organe zu importieren, und wir können innerhalb 90 Minuten mit Alpinair Ambulance in die Luft, mit einem Jet, wir können sehr viele Organe reinholen, gerade bei Corona hat uns das extrem geholfen, dass wir so Möglichkeiten haben. Nicht alle Länder, die dort mitmachen, haben die Möglichkeit, Bulgarien, Litauen, Polen, undenkbar, dass ein Jet ein Kinderherz holen geht. Und darum kommt ein bisschen auch die zentrale Lage innerhalb von Europa zum Tragen. Es ist so eine Idee oder ein Projekt als Präsident, dass man wie einen Jet hat in Bern oder in Zürich, wo dann die Organe auch fliegt, dass eigentlich alle Mitgliedstaaten Zugang haben zu diesen Organen. Weil sonst haben wir ein Gefälle, ja, wo ich denke, die Partnerschaft mittel- bis längerfristig könnte gefährden. Das ist so ein bisschen, aber das ist so eine Vision, die wir vielleicht noch umsetzen.
Mit dem Helikopter fliegt er umeinander innerhalb von Schweiz, Europa weit mit dem Jet. Der Jet in Bern wäre eigentlich machbar.
Der wäre machbar, es gibt auch Interessenten, es ist schon ein bisschen am Abklären. Es gibt die Humanitäre Stiftung vom Roten Kreuz, es gibt das DEZA, es gibt schon Organisationen, die grundsätzlich da könnten Hand bieten. Mir ist es einfach wichtig, dass das nicht einbricht, das System, sondern dass das Ende sich weiterentwickelt. Und das kann sich nur weiterentwickeln, wenn man die Partnerschaften versucht zu nutzen, sage ich mal.
Ja. Ist es halt gleich irgendwie lustig, oder nein, nicht lustig, aber schon spannend vor, eben wie das Herz aus dem Spital raus geht in Helikopter, Baub. Dann fliegt sie auf Spanien, wird dort wieder. Und wie anspruchsvoll das alles koordinativ zu managen muss sein, stelle ich mir immer vor. Ja.
Also, das Team sitzt gerade im Raum nebendran, muss ich sagen, ist ein wunderschöner Erker, den wir hier in diesem Gebäude haben. Und ich mache das jetzt 14 Jahre, aber es ist immer irgendwie geschafft. Und fragt mich nicht. Das ist am Morgen um 2 Uhr. Dann müsst ihr den Flughafen in Saint-Malo aufmachen, oder, dass ihr reinfliegen könnt mit einem Jet am Morgen um 2 Uhr. Sie schaffen das immer wieder, die Franzosen auch, also mit diesen Ländern. Und ich stelle mir auch vor, der, der den Schlüssel hat für einen Leuchtturm, der hat wahrscheinlich schon das 5. Pastisintus, oder muss eine Tür aufmachen oder den Scheinwerfer anstellen. Es ist wirklich eine Herkulesarbeit, eigentlich. Moment vom Tag, jetzt gerade bei dem natürlich die Kleinsten von den Kleinen können profitieren, ja, und wieder in ein lebenswertes Leben können starten.
Dir selber seid aber nicht Pilot.
Nein, mein Sohn macht jetzt gerade das Pilotenprüfung. So, aber der ist völlig losgelöst von Organspend.
Wird er nicht fliegen?
Nein, der ist in Informatik unterwegs. Aber so, er hat gefunden, er will das Prüfung machen.
Sehr gut. Ich schaue ab und zu tatsächlich in den Film oder was auch immer, und jetzt ist ja immer um Organhandel weniger lustig. Gibt es europaweit innerhalb der Schweiz, kann ich es noch weniger beurteilen. Wie sehr kommt man mit dem in Kontakt?
Also ich glaube, in der Schweiz, dass es innerhalb der Schweiz stattfindet, kann man praktisch ausschließen. Das ist so extrem kontrolliert. Wir haben schon Beispiele gehabt, wenn nur schon nur Verdacht bestanden hat, wo von der Polizei angerufen und so. Das geht sehr, sehr rasch. Was aber ist, und das ist das Problem, ist, dass man Leute hat, die zum Beispiel in Länder gehen wie Indien, Ägypten, Pakistan und sich dort eine Niere kaufen. Das ist neu, zum Glück strafbar. Das sind nur wenige Schweizer Empfänger, die das effektiv gemacht haben.
Ist das so vergleichbar mit einer Leihmutterschaft?
Das ist eigentlich, man gibt einem pakistanischen Landarbeiter $5,000. Und dann kann man die Nieren rausnehmen, ohne Nachkontrolle, und tut sie dann für $50,000 weiterverkaufen. Das, ja, ist so ein bisschen das Modell, das dort zur Anwendung kommt, das natürlich humanitäre Katastrophen ist, weil Nachsorge wäre wichtig, Infektionen. Und darum versucht man das zu verhindern. Eine Organspende ist schon immer ein Geschenk, es ist unentgeltlich. Und noch viel schlimmer ist, wenn ihr weiter ostwärts geht. China ist lange immer noch in der Kritik. Dort muss man davon ausgehen, dass es zum Tod verurteilte Falun Gong-Anhänger gibt, die man für die Organentnahme eigentlich exekutiert, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Das heisst, man bringt sie Operationssaal, nimmt die Organe raus und tut sie näher an Empfänger aus Ländern damals wie Indien, wie Israel und Südkorea transplantieren und dann die Organe verkaufen. Und da versucht man natürlich jetzt auch auf Stufe Europarat, wo ich auch bis Ende letztes Jahr präsidiert habe, versucht man einfach, dem illegalen Organhandel einen Riegel zu schieben. Das ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen.
International das zu regeln?
International das zu regeln. Das Erfolgreichste ist eigentlich das, was man gemacht hat, ist, dass man den chinesischen Medizinerinnen und Medizinern den Zugang zu internationalen Publikationen und Kongressen verwehrt, wenn sie nicht nachweisen können, dass die Spender, die sie in der Arbeit darüber schreiben, nicht von zum Tod verurteilten Spender stammen. Ja. Und da, jetzt gerade an dem letzten grossen Kongress, hat man von 10 Abstracts 8 ausschließen, dass man die Dimension sich vorstellen kann. Also es ist einfach der Nachweis nicht gekommen. Kann sein, dass es so ist, kann aber auch sein, dass der Nachweis fehlt. Aber es ist ein Problem, das man nach wie vor aktiv versucht zu lösen.
Und quasi auch noch weit verbreitet. Es gibt in China, wenn ihr sagt, von 10 Paper werden 8 ausgeschlossen.
Zumindest habe ich das im letzten internationalen Kongress habe ich das so gesehen, weil ich das verlangt habe. Und dann sind 8 von 10 rausgeflogen, weil sie einfach den Nachweis nicht gebracht haben. Eine Zeit lang hat man auch noch gesehen, dass praktisch wöchentlich in China ein Spital zugeht wegen solchen Praxen. Es dürfte halt schwierig sein, in einem Land wie China das System von heute auf morgen zu ändern. Aber Bestrebungen sind im Gang, aber ich glaube noch nicht, dass die vollumfänglich umgesetzt wurden.
Ja. Ja, ich glaube, da könnten wir noch lange weiterreden. Ich denke, das ist ein guter oder spannender Schluss. Und danke für das Gespräch.
Nein, danke euch. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Und danke für die spannenden Fragen.
Sehr gerne.
Merci. Merci.
Das war es schon wieder mit dieser 43. herzlichen Folge Podcast Tête-à-Tête und Franz Immer. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Gebt mir doch gerne eine Rückmeldung, es würde mich freuen. Alle weiteren Sachen zum Franz Immer findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Zeit, weiterhin eine gute Woche und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst, Podcast Tête-à-Tête.